Ich will mich also nun mit Didier Eribon, der ein ganz anderes Kaliber als die eben besprochenen ist, und mit seinem wirklich so erfolgreichen Buch Rückkehr nach Reims und einigen Interviews, die er gegeben hat, beschäftigen. Sein Buch scheint nur Anhänger zu haben. Oscar Lafontaine sitzt bei Maischberger und bezieht sich positiv auf ihn. Sarah Wagenknecht wählt als Abschluss einer sogenannten wichtigen Bundestagsrede ein Eribon-Zitat. In konkret wird er gefeiert und ziemlich unterwürfig interviewt. Jan Pettersen zeigt sich in der Taz hingerissen. Und ich fand die Lektüre auch fesselnd. Das hat Gründe und muss durchdacht sein. Für das, was ich vermitteln will, vernachlässige ich einen Aspekt, der im Buch viel Platz einnimmt, gänzlich: die Schilderung und Reflexion eines homosexuellen Intellektuellen, der jahrzehntelang seine proletarische Familie nicht sehen wollte und der ebenso lange seine proletarische Herkunft im Freundes- und Kollegenkreis verheimlichte, der ängstlich bangend diese könne auffliegen. Ich will Folgendes sagen. Erstens, wenn Eribon die soziale Lebensrealität seiner Eltern in der Zeit seiner Kindheit und seines heranwachsenden Alters beschreibt, dann beschreibt er eine Zeit vor dem sogenannten Neoliberalismus. Also die Zeit, die Hobsbawm das goldene Zeitalter des Kapitalismus genannt hat, ohne die im Regelfall übliche anzutreffende Romantisierung. Er schreibt: Das Wort soziale Ungleichheit ist eigentlich ein Euphemismus. In Wahrheit haben wir es mit nackter, ausbeuterischer Gewalt zu tun. Der Körper einer alternden Arbeiterin führt allen die Wahrheit über die Klassengesellschaft vor Augen. Was er beschreibt, liegt nicht im Neoliberalismus, sondern in der kapitalistischen Produktionsweise. Und gut betuchten Menschen, die das nicht sehen wollen, mag ich weder zu einer Fabrikbesichtigung noch zu einem Spaziergang durch ein sogenanntes Problemviertel einladen. Sie können ja die Kassiererin im Supermarkt anschauen und einfach nur reflektieren, wie anders dieses Leben als, sagen wir, ein bildungsbürgerliches ist. Wie ermüdend, erschöpfend, Denken und Sinnlichkeit zerstörend es ist. Und gegen alle verrückten Vokabeln dieser Welt, die das leugnen und die so tun, als bestehe die Arbeitswelt aus sich selbst verwirklichenden Kreativen, als seien die Webdesigner und Eventmarketinger längst in der Überzahl und dem Rest der Gesellschaft gehe die Arbeit aus, kann man ausnahmsweise auch einmal empirische Tatsachen und Befunde zur Kenntnis nehmen. Zweitens, Eribon macht diskutierbar, dass es diese materiellen Verhältnisse sind, die die ihnen Unterworfenen so roh machen. Ohne Verrohung auf irgendeine anthropologische Konstante oder Klassenlage zurückzuführen, schildert er sie und die ihr zugehörige Gesinnung ungeschminkt. Was er täglich von seiner die kommunistischen Partei wählenden Familie zu hören bekam, ich zitiere ihn, wäre dem Programm der Rechtsradikalen wohl ziemlich nahe gekommen. Forderung, Einwanderer wieder abzuschieben, nationales Vorrecht auf Arbeitsplätze und Sozialleistungen, Schärfung des Strafrechts und der Strafverfolgung, Beibehaltung und Ausweitung der Todesstrafe, ein tiefsitzender Rassismus, der eines der dominanten Merkmale des weißen Arbeitermilieus und der Unterschichten damals schon ausmachte. Niemand musste erst sozialen Abstieg erleben oder von Abstiegsängsten gequält werden, um so zu denken und so zu reden. Daraus wäre der Gedanke zu gewinnen, dass Rassismus und natürlich auch Antisemitismus, den die Ribon nicht behandelt, etwas von der kapitalistischen Produktionsweise, der ihr innewohnenden Entsagung und Disziplinierung immer wieder Erzeugtes ist. Etwas, das heute scharf gemacht und entfesselt werden kann und in anderen Zeiten vielleicht ein wenig gedeckelt wurde. Und das also, wer das von konjunkturellen Erscheinungen unabhängig machen und beseitigen will, die Überwindung der kapitalistischen Produktionsweise und die ihr zugehörige Art des Arbeitens wollen muss. Nur ganz kurz will ich noch anmerken, dass Eribon, ohne das groß auszuführen, den Beginn der Deregulierung und des Neoliberalismus in Frankreich in der Zeit der Linksregierung der frühen 80er Jahre ansiedelt. Also genau in der Zeit der Koalition von Mitterrands Sozialistischer Partei und der Kommunistischen Partei. Ich meine ja, dass das die Frage aufdrängt, ob Linksregierungen, die die ökonomische Basis der Gesellschaft, das Privateigentum an Produktionsmitteln und die Notwendigkeiten von Kapitalakkumulationen im Rahmen der Weltmarktkonkurrenz unangetastet lassen, so handeln müssen. Man könnte auch sagen, die Hoffnungen eines Teils ihrer Wähler enttäuschen müssen. Und das ganze Konzept deshalb zu verwerfen wäre. Das ist mein Standpunkt. Und ich will dafür Eribon nicht zum Zeugen aufrufen. Drittens, und da ist er mein wichtiger Zeuge, finde ich, und in diesem Punkt liefert er das Wertvollste, was mir denkbar erscheint, spricht er aus. Die Rückkehr zum Nationalismus ist keine Alternative. Und entwickelt und variiert seine Überlegungen, dass es zwar einen erfolgreichen, aber niemals einen linken Populismus geben kann, weil, was Linke zu sagen haben müssten, nun einmal kompliziert und alles andere als spontan einleuchtend ist. Eine kleine Collage diesbezüglicher Zitate von ihm. In Spanien benutzt Pablo Iglesias ständig den Begriff La Patria. Er begreift nicht, dass das ein sehr gefährliches Wort ist, das historisch klar besetzt ist. Oder Begriffe wie Heimat, La Terre, Le Sol bringen uns nirgendwo hin, das ist Blut- und Bodenrhetorik. Oder dass die Linken rechte Argumentationen übernehmen, sieht man leider immer häufiger. Die Rhetorik von Podemos ist genau die gleiche wie die des Front National, oder? Wenn man die Nation gegen die Oligarchie positioniert, wo sind dann die Menschen, die im Mittelmeer ertrinken? Gehören sie zur Patria? Man muss mit diesen Begriffen sehr vorsichtig sein, sonst ist man sehr schnell bei den französischen und italienischen Faschisten, die den Kapitalismus als Diktatur der Banken ausgeben und es als volkszersetzend auffassen, wenn jede Minderheit ihre Rechte durchsetzen will. Er sei nie gemeint gewesen, schreibt er, wenn von gemeinsamen und vom öffentlichen Interesse gesprochen werde. Ich war immer die Gefahr, die Bedrohung, der Wurm im Essen. Das soll genügen. Eribon benennt einige Kernelemente heutiger inhaltlicher Querfronten kritisch und ihm ist absolut klar, dass kein Platz für einen schwulen linken Intellektuellen ist, wo im Namen von Nation und Gemeinschaft, wo im Namen des gesunden Volksempfindens, aber auch im Namen des Proletariats oder des Hauptwiderspruchs untergemangelt wird, was an Errungenschaften und Zivilisierungen der bürgerlichen Gesellschaft abgetrotzt werden konnte. Oft wird Eribon ja für die These der Mitverantwortung der Linken für den Auftrieb der Rechten in Anschlag gebracht. Darin steckt auch eine Portion Missverständnis und manchmal auch gewolltes Missverständnis, denn meistens spricht er von Regierungslinken oder institutionalisierten Linken, also von den französischen Sozialdemokraten und ihrem akademischen Begleittross. Aber natürlich ist nicht alles nur Missverständnis oder nicht alles nur sozusagen ein Übersetzungsfehler französischer Usancen, nach denen Hollande als Linker tituliert wird. Darauf kann man das nicht reduzieren, denn Eribon sagt ja auch, man muss sich schon fragen, warum die radikale Linke, die alternative Linke es nicht geschafft haben, eine andere Dynamik in Gang zu setzen. Es ist dringend notwendig, ein linkes Denken neu zu erfinden oder an anderer Stelle. Die Linke muss sich neu erschaffen, indem sie eine direkte Verbindung zu den sozialen Bewegungen wiederfindet. Ich unterdrücke mein Ressentiment gegen alles, was mit neu konnotiert ist. Da bin ich einfach Gorbatschow geschädigt. Es reicht ja meist zu denken, nicht? Man muss ja nicht neu auch noch. Ich ahne und weiß ein bisschen, was damit intendiert ist. In Frankreich hat die vom ehemaligen sozialdemokratischen Senator Mélenchon gegründete Partie de Gauche nach einer Hochphase, 11% der Stimmen im Rahmen einer Linksfront für Mélenchon bei den Präsidentschaftswahlen von 2012, einen unglaublichen Abfluss an Aktivisten und diverse horrende Wahlniederlagen erlebt. Und in diesem Prozess geschah, ich darf unterstellen, zum Schrecken Eribons, manch nationalistischer Schwenk, der sich zum Beispiel im Motto des Parti de Gauche-Kongress vom Sommer 2015, also im Motto, das einen nur erschaudern lassen kann, dem Motto, die Lösung ist das Volk, artikulierte. Ich verstehe also irgendwie Eribons Position und habe zugleich keine gute Meinung von so reklamehaften Formeln wie linkes Denken neu erfinden, zumal sie ja fast immer mit dem Versprechen einhergehen, dass nach entsprechender Neuerfindung in irgendwelchen Offensiven eine Art Erfolgsgarantie der Lohn wäre. Bei Eribon klingt das so. Deshalb ist es auch alles andere als unmöglich, dass sich ein Teil der Front National-Wähler in nicht ganz ferner Zukunft der extremen Linken zuwenden wird. Solch unbeweisbare Zuversicht euphorisiert mich nicht, obwohl ich wirklich gerne Unrecht hätte. Nun zu dem, was ich für seinen gravierendsten Fehler halte. Ich zitiere mal ein paar Stellen. Er sagt, das Wählen rechtsextremer Parteien kann man als eine Art sozialen Aufstand gegen das System begreifen. Konkret Interview. Oder er sagt, es ist tragisch, dass die Arbeiter erst für den Front National stimmen mussten, um auf sich aufmerksam zu machen. Zeit online und dort auch. Was bleibt ihnen also anderes übrig, als nächstes Mal in Frankreich Front National zu wählen, in Österreich FPÖ, in Großbritannien Brexit und in Deutschland AfD? Und in Rückkehr nach Reims formuliert er, so widersprüchlich es klingen mag, bin ich mir doch sicher, dass man die Zustimmung zum Front National zumindest teilweise als eine Art politische Notwehr der unteren Schichten interpretieren muss. Sie versuchen, ihre kollektive Identität zu verteidigen oder jedenfalls ihre Würde, die seit je mit Füßen getreten worden ist und die nun sogar von denen missachtet wurde, die sie zuvor repräsentiert und verteidigt haben. Eribons Begriff der Notwehr hat mittlerweile eine Karriere gemacht, die an die berüchtigten, ernstzunehmenden Sorge und Ängsten des kleinen Mannes heranreicht. Das ist furchtbar. Denn Notwehr ist die Feststellung totaler Unschuld. Wer sie ausübt, kann weder normativ noch moralisch und selbstverständlich erst recht nicht juristisch belangt werden. Die Formulierung, was bleibt ihnen anders übrig, meint dasselbe. Und die Bezeichnung als Art sozialer Aufstand geht fast noch darüber hinaus. Diese interpretierenden Formeln, die den Arbeiter als Unmündigen, nicht Verantwortlichen behandeln, haben immer Konjunktur, wenn das Faschistoide auf dem Vormarsch ist, hatten also meines Erachtens nicht zufällig Konjunktur in Deutschland der frühen 90er Jahre. Wolfgang Fritz Haug vom Argument sah damals im Rassismus einen, Zitat, entfremdeten sozialen Protest. Arbeitertümeln der Autonomen sahen in der Gewalt der zu kurz gekommenen gegen Flüchtlinge eine Form der Selbstfindung unter schlechten Emblemen. Karl-Heinz Roth entdeckte einen plebejischen oder subproletarischen Rassismus, der sehr ambivalent ist, dem also auch Positives innewohnte. Verkürzung fand das alles, in der die Rassisten zu sich irrenden Kumpeln machenden Parole Ausländer sind die falsche Adresse, haut den Politikern auf die Fresse. Eribon ist nicht Bestandteil dieses Milieus, das weiß ich. Aber wenn er von den Arbeitern spricht, die Faschisten aus Notwehr wählen müssten, kommen die, die eine dunkle Hautfarbe oder einen falschen Pass haben und deshalb das fast nie tun, schon terminologisch als Arbeiter nicht mehr vor. Und ebenfalls nicht die realen Konflikte, die zwischen auch weißen Arbeitern verlaufen, zum Beispiel die alles andere als unwichtige Frage, ob Aktivisten des Front National aus Gewerkschaften ausgeschlossen gehören oder nicht. Der Terminus die Arbeiter verdeckt zudem die Frage, in welcher sozialen Lage überdurchschnittlich häufig der Front National oder der Wähler von Trump oder die AfD oder in einem anderen Land, in dem es nach gewöhnlichen oder häufig angewandten Kriterien soziale Notlagen kaum gibt, wie in der Schweiz, mit der riesig erfolgreichen Volkspartei gewählt werden. Alles, was man dazu lesen kann, für Frankreich exemplarisch in Sebastian Schwalers Buch, deutet doch darauf hin, dass es eher jene sind, denen ein gewisser sozialer Aufstieg geglückt ist, die oft Wohneigentum besitzen, relativ höhere Einkommen oder Renten beziehen. Man kann, davon bin ich überzeugt, dass Faschistoide gar nicht mit mehr günstigen Sozialwohnungen, Rentenerhöhungen oder besserem öffentlichen Nahverkehr eindämmen. Das ist gar nicht ihr erstes und nicht einmal ihr zweites Motiv. Und sie sind eben nicht, wie so häufig geschildert und latent auch bei Eribon, passive Wähler. Sie sind aktiv. Sie gehen, ich bleibe im französischen Beispiel, aktiv vor, wenn Menschen mit dunkler Hautfarbe sich in ihrem Quartier ansiedeln wollen. Das muss nicht immer physisch gewaltsam sein. Sie können auch den Besitzern von Einzelhandelsgeschäften zu verstehen geben, dass sie woanders einkaufen werden, sollten diese es wagen, einen Ausländer hinter den Verkaufstresen zu platzieren. Sie sind kurzum Täter des Alltags. Außerdem, das an dieser Stelle nur nebenbei, muss nun wirklich nicht übersehen werden, wie viele selbstständige, hochgebildete Bauern, Mittelständler, treue Wähler des Front National schon lange sind, wogegen die Notwehr zu leisten glauben, interessiert mich absolut nicht. Wenn ich als analytischen Ausgangspunkt ernst nehme, dass es eine weitgehende Übereinstimmung von rechter Propaganda und den Sehnsüchten der Wählerschaft gibt, dass also zum Beispiel Trump-Wähler gegen die bekannten Enthüllungen wegen dieser Übereinstimmung Resistenz waren, weil sie die Grenzmauer und die versprochenen Massenabschiebungen einfach wollen. Dass sie so ein Waterboarding auch gerne mal live im Fernsehen übertragen hätten. Dass ihnen all die angebotenen Enthemmungen, die Befreiung von Political Correctness, dass die Sau rauslassen gegen Frauenemanzipation, Schwule und Lesben gefällt. Dass sie die Filme von Woody Allen nicht nur selbst nicht sehen, sondern aus der Welt geschafft wissen wollen, diese verfluchte Intellektualität und diese Humanitätsduselei. Dieses sie Ärgernde, ein Gewese machen um irgendeinen von der Polizei erschossenen Schwarzen. Nur dann kann ich die Komplizenschaft begreifen zwischen Führern und Gefolgschaft. Nur dann kann ich, was unsere Maxime sein muss, verstehen, ohne zu verzeihen. Ich komme zu Christian Baron. Dieses Buch, das nun mein Gegenstand sein soll, trägt den Titel Proleten, Pöbel, Parasiten. Warum die Linke die Arbeiter verachten. Es verspricht, ihr ahnt es schon, das größte Tabu der linken Bewegung zu brechen, was, wie wir wissen, ein Indiz dafür ist, dass es voll im Mainstream schwimmt. Der Autor Christian Baron ist Feuilleton-Redakteur beim Neuen Deutschland, kann, wie er ausführlich beschreibt, gut und verständnisvoll mit Deklassierten aller Art, speziell in Kaiserslautern, plaudern. Besonders beim Bierchen am Tresen, denn, ich zitiere, tatsächlich spielt sich bis heute in den kleinen Kaschemmen das ehrlichste Leben ab, das man sich nur vorstellen kann. Ja, wenn ihr euch da nicht wohlfühlt, seid ihr einfach nicht authentisch. Gelitten hingegen hat er viel, besonders im Moloch hier in Berlin unter Linken, die ihn mit identitätspolitischen Verbotsorgien und sprachpolizeilichen Gewaltmonopolen drangsaliert haben. Daraus und aus weiteren Beobachtungen von Massenfeindlichkeit schöpft er die titelgebenden Kernthesen des Buches. Dazu drei Zitate. Erstens, die deutsche Linke ist also nicht ganz unschuldig an der derzeit zu beobachtenden Eskalation der gegen die Flüchtlinge gerichteten Grundstimmung im Land. Zweitens, ein Votum für den Rassismus, aber lässt sich daraus nicht ableiten. Die Prekären wählen AfD aus Protest gegen den von CDU, CSU, SPD, FDP und Grünen vertretenen Neoliberalismus. Du, das hat mich beruhigt, das mindert meine Schuld ein bisschen. Denn die gegen die Flüchtlinge gerichtete Grundstimmung, für die ich verantwortlich bin, ist Gott sei Dank kein Rassismus, sondern nur Protest. Doch drittens haben die Linken, Zitat, den Arbeitern bereits zu lange keine politische Stimme mehr verliehen. So weiträumig sind sie vom handelnden Subjekt zum Abschaum deklassiert worden, dass es verwundert, wie wenige von ihnen sich bislang der AfD oder sogar noch weiter rechts stehenden Gruppierungen angeschlossen haben. Ich warne euch, noch eine massenfeindliche Demo von Linken und die NPD zieht an der AfD vorbei. Das alles hat eine Absurdität, die ungefähr an der Behauptung grenzt, es sei vor 25 Jahren diese winzige Minderheit, die unter der Parole nie wieder Deutschland demonstrierte, verantwortlich für die Wiedervereinigung und zugehörigen Jubel der Massen. Auch gegen welche linke Massenverachtung der Kriegsjubel vom August 1914 sich richtete, muss völlig neu durchdacht werden und ermittelt gehört die große Schuld von Erich Mühsam am Nationalsozialismus. Obwohl ich also weiß, dass man dem Wahn einen Anstrich von Vernunft verleiht, sobald man empirisch argumentiert, will ich mich für einen Moment auf diese Anklagebank setzen, selbstverständlich vor ein Gericht, das ich nicht anerkenne. Ich erkläre also für mich und alle Polemiker, Satiriker, Theoretiker, Sektierer, Kabarettisten, die ich wertschätze, ich habe wirklich immer polemisiert gegen jene, die das Fertigmachen, Verachten, Dämonisieren, sich über falsche Ess- und Trinkgewohnheiten der unteren Schichten der Gesellschaft echauffieren, in widerwärtigen Comedy-Serien sie verunglimpfen, in Fernsehsendungen, die vorgeben, aus dem Leben gegriffen zu sein, sie erniedrigen oder sich als von den Alimentierten als ausgebeutet gerierten. Sloterdijk. Zweitens bin ich tatsächlich einigermaßen kenntnisreich, was Literatur zur Erforschung sozialer Wirklichkeit, Veränderung der Arbeitswelt, Anstrengungen, seien sie auch links, keynesianisch, der Klassenanalyse oder Schriften gegen die Dämonisierung der sogenannten Prolls betrifft. In meinen Theaterprojekten hatte es immer die Facette, eine Perspektive der Gedemütigten einzunehmen, Aufführung von Roddy Doyles großartiger alkoholkranker Putzfrau, Paula Spencer etwa, oder Walter E. Richards Büroroman oder Joachim Zelters Schule der Arbeitslosen oder Hermann Kants Ordner des Endspiels waren selbstverständlich Bestandteile des Repertoires. Meine Bemühungen durch Bündnisse und Kooperation mit Gewerkschaftsgliederungen mehr eine lohnarbeitende Klientel ins Theater zu locken, waren ebenso groß, wie ihr Ertrag im Regelfall gering war. Zugeben muss und will ich allerdings, dass ich der Maxime von Christian Baron nicht gefolgt bin. Er schreibt: Ein Theater, das den Anspruch aufgegeben hat, die Massen zu begeistern, schafft sich völlig zu Recht selbst ab. Ich halte das Gegenteil für richtig. Ein Theater und eine Literatur, die die Massen, so wie sie sind, begeistern und also Bestseller sein will, begräbt sich selbst, indem sie das Widerständige und Utopische, das der Kunst innewohnt oder innewohnen kann, liquidiert und damit die Menschen betrügt, also nicht als das behandelt, was sie sein könnten und heute nicht sind. Ferner möchte ich zum Beweis meiner Unschuld, bin ja vor Gericht und plädiere dann auf mildernde Umstände, anfügen, wie sehr ich manchmal persönlich und immer ideell verbunden mit jenen, die als Mietaktivisten oder Anwälte für Flüchtlinge oder Stadtteilaktivisten oder auch als zunehmend abgewertete Sozialarbeiter oder linke Gewerkschafter, die manchmal Streiks initiieren oder sich im Organizing mühen oder im Einsatz für unterbezahlte Hotelreinigungskräfte vor Gericht kleine Erfolge erstreiten. Wer das ernst nimmt und nicht aus anderen Zwecken instrumentell einsetzt, Wer das also ernsthaft diskutiert, hört, wie viel auf der Stelle treten, manchmal einen Schritt vorankommen und manchmal nicht weiter wissen, die Arbeit dieser verdienstvollen Genossen begleitet. Da ich imaginär vor Gericht stehe, muss ich ja auch was Persönliches sagen, wie ihr euch denken könnt. Ich subjektiviere also. Ich komme, wie der Zufall das nun mal will, ebenfalls aus proletarischen oder genauer gesagt subproletarischen Verhältnissen, habe nie ein Gymnasium und nie eine Uni besucht. Ich durfte also wirklich kennenlernen, wie sich klein- und bildungsbürgerlicher Dünkel anfühlt. Irgendwann stehen einem trotzdem mal ein paar Türen offen und wenn man durch die nicht geht, dann wird man eingemeindet in die große Zahl der Klientel der Künstlersozialversicherung. Ich empfinde finanzielle Engpässe keineswegs als Bereicherung und ich halte auch Geldmangel nicht für eine Produktivkraft künstlerischen Arbeitens. Ich flenne deshalb sehr selten, nur heute heule ich mich mal an eurer Schulter aus. Jedenfalls zu meinen Beschädigungen gehört, dass wenn ich auf junge linke Menschen treffe und mit ihnen diskutiere, ich meist nicht gänzlich unbefangen bin, sondern ihre zukünftige Anpassung schon antizipiere. Das gilt für Kleinbürger oder Kinder wohlhabender Eltern, wie für junge Arbeiter, wie für einen jungen Arbeiter, der sich durch kämpferischen Mut auffällig macht, aber ebenfalls eine mögliche Perspektive als freigestellter Betriebsrat oder Gewerkschaftssekretär oder vielleicht sogar Aufsichtsratmitglied in Aussicht hat. Ich bin insgesamt also zu dem Schluss gekommen, dass die Beschädigungen, die auf bürgerliche Herkunft zurückzuführen sind, weder größer noch kleiner sind als jene, die von proletarischer Herkunft herrühren. Es sind nur andere. Was nun die Szene betrifft, von der Christian Baron sich so drangsaliert fühlt, möchte ich sagen, selbstverständlich ist dort, wo sich Linke und Diskurstheoretiker, Dekonstruktivisten und der linke Flügel der Postmodernen tummeln, also gesamtgesellschaftlich betrachtet ein Reservoir so groß wie ein Fingerhut, auch Kraut und Rüben unterwegs. Die Tendenz gefällt mir nicht, denn dort, wo an den Unis noch kleine Segmente der brotlosen Kunst ohne Stand, Ort, Nützlichkeit geduldet werden, sind oft Lehrende, die der kritischen Theorie oder dem Marxismus verpflichtet waren, systematisch durch schlechtere ersetzt worden. Und ebenso selbstverständlich begegnet ein viel ärgerliches, viel kritikwürdiges, viel kleinbürgerliche Selbstüberhöhung durch kritischen Konsum, auch viel postulierter Hedonismus, der abgearbeitet wird an Wochenenden und bei denen niemand auf seine Kosten kommt, auch viele skurrile Debatten der richtigen Schreibweise und der veganen Weltrettung ist mir geläufig. Das alles ist doch umstritten. Und zu jedem Thema gibt es kluge Positionen. Man spaltet sich an solche Fragen, c'est la vie. Ich muss mich da nicht heimisch fühlen und kann zugleich bedenken, dass es zum Wesen von Subkulturen gehört, dass sie sich abschotten müssen in feindlicher Umwelt. Und dass sie sonderbar sein müssen, oft harmlos sonderbar, wie etwa die Verbesserer der Welt durch Ausdruckstanz am Monte Veritas um 1910. Das ist aber alles überhaupt nicht wichtig, gar nicht ausschlaggebend. Ich könnte sogar vieles oder fast alles, was Baron gegen diese Milieus ins Feld führt, als auch zutreffend akzeptieren. Aber es geht darum nicht, denn sie sind Projektionsgefäße für geschürten reaktionären Wahn. Oder anders ausgedrückt, es ging doch bei, sagen wir, der ersten Frauenkneipe in Hamburg oder bei der Hafenstraße oder noch zwei Jahrzehnte davor bei den ersten Hippies oder Gammlern nie darum, wie es bei denen wirklich zugeht. Und auch nie darum, für wie subversiv die sich selber halten. Sondern was reaktionäre Männer projizieren oder glauben, wie es da zugeht. Was ihnen da geraubt wird. Warum das verboten gehört. Warum man das zusammenschlagen muss. Die Forderung, die soziale Frage in den Mittelpunkt linker Politik zu rücken, enthielte so viel Richtiges, aber sie geht fast immer einher mit realer Positionierung im sogenannten Kulturkampf, hat also eine Stoßrichtung gegen das, wie Lars Quadfasel es so schön nannte, eine Stoßrichtung gegen das dünne Firnis der Zivilisation und wird genau in dem Moment regressiv. Dazu will ich drei Beispiele aus Barons Buch zitieren und ich mache das, weil diese Selbstbezichtigung ja zum Beispiel in der gesamten Linken der USA eine große Rolle spielt an seinem Beispiel. Drei Beispiele, es geht im ersten Beispiel um die Mahnwachen und Friedenswinter und er schreibt: Welch trauriges Schauspiel, da gehen in einem ohnehin demonstrationsmüden Land endlich mal wieder Zehntausende auf die Straße, weil sie spüren, dass da gewaltig etwas in die falsche Richtung läuft. Und was glaubt die Lifestyle-Linke tun zu müssen? Sie wetteifern intern darum, wer die meisten Rechten in der Gruppe aufzuspüren in der Lage ist und blendet völlig aus, dass da viele Menschen die weiße Fahne hochhalten. Denen schnurzegal ist, was links ist und was rechts, weil sie sich einfach nur nach einer friedlichen, gerechten, sicheren Welt sehen. Das Nicole. Was für eine Verharmlosung dessen, was sich da 2014 als Vorläufer von Pegida konstituierte. Und was für eine Schmähung jener, die etwa wie Jutta Ditfurth, aber selbstverständlich auch Teile der Linkspartei, enthüllt haben, was sich da politisch anbahnt. Und was für eine bemerkenswerte Sehnsucht, mit Ken Jebsen und Jürgen Elsässer das Mikrofon teilen zu wollen. Es liegt in der Logik dieser Sichtweise, wenn Baron die Pegida-Demonstranten mehrheitlich zu einem Sammelsurium politisch völlig Verirrter verharmlost. Mein zweites Beispiel. Überhaupt sollen Linke sich fragen, ob sie jenen, die sie verachten, nicht tief im Herzen eigentlich sehr ähnlich sind. Das Zitat geht so. Was mir an so vielen linken Aktivisten mittlerweile so übel aufstößt, diese Unfähigkeit, aber oft genug auch stark ausgeprägte Weigerung, die Perspektive völlig anders sozialisierter Menschen einzunehmen. Zu einem ehrlichen Selbstbild gehört ebenfalls, dass ich mich ehrlich hinterfragen muss. Würde ich mich in ähnlicher Lage nicht auch über Ausländer echauffieren, die von unseren Steuergeldern leben und von der Politik hofiert werden? Wären meine politischen Überzeugungen nicht ebenso diffus gegen die Reichen und die Kanaken gerichtet? Und wäre ich nicht ebenfalls stolz, ein Deutscher zu sein? Das ist, und ich sage das bewusst in dieser Schärfe, und ich halte das nicht für eine polemische Übertreibung, die niederträchtigste und denunziatorischste Frage schlechthin. Es ist die Behauptung der kritisch von ihren Kindern befragten Nazi-Eltern. Oh, du hast gut reden. Na du, ja, aber wir kennen dich, niemand kennt dich besser als wir. Du hättest doch da mitgemacht. Es ist strukturell die nach 1945 so beliebte Frage an die Juden, ob sie nicht auch in der NSDAP gewesen wären, hätten sich die Nazis andere Untermenschen zur Vernichtung auserkoren, Dazu schrieb Peter Weiß einiges Wissenswertes. Im scheinbar einfühlsamen Argumentieren mit der sozialen Lage liegt so häufig die Beleidigung armer Menschen, die historisch und heute sich dem Barbarischen verweigern. Mein drittes Beispiel, wieder geht es absolut nicht um Mindestlohnleiharbeit oder so etwas, sondern um den Vorwurf, Lifestyle-Linke können nicht unbeschwert mitfeiern, wenn einfach ganz harmlos alle gut drauf sind. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft Sommermärchen zum Beispiel, als ich, gebe das ja zu, ich wirklich mit hochgezogenen Schultern durch schwarz-rot-gold verhangene Schanzenviertel lief und mir aufs Butterbrot geschmiert wurde, dass alles Lüge ist. Was ein irgendwie signifikantes, alternatives, hedonistisches, zivilgesellschaftliches Anderssein seiner Bewohner behauptet. Mein hilflosen Hass auf all den nationalistischen Dreck hätte ich auch ohne Adorno-Lektüre empfunden. Aber es stimmt schon, dass es diese kleine Sequenz von Adorno gibt, und ich bitte euch genau zu registrieren, wie Christian Baron sie einleitet und dann kommentiert. Einleitend schreibt er: Es gibt ein YouTube-Video, in dem der Frankfurter Professor verschwurbelt über Gruppenverhalten schwadroniert. Dann kommt eine Sequenz des verschwurbelten Schwadronierens, die lautet, von mir gekürzt: Wird eine Fußball-Weltmeisterschaft vom Radio übertragen, so mögen selbst spektakulär verschlammte Gammler und wohlsituierte Bürger in Sakkos einträchtig um Kofferradios auf dem Bürgersteig sich scharen. Für 2 Stunden schweißt der große Anlass die gesteuerte und kommerzialisierte Solidarität der Fußballinteressenten zur Volksgemeinschaft zusammen. Der kaum verdeckte Nationalismus solcher scheinbar unpolitischen Anlässe von Integration verstärkt den Verdacht ihres destruktiven Wesens. Ende Adorno. Und jetzt kommt der Kommentar von Christian Baron. Die hype-abstinente Linke, getrieben vom Wunsch, den blöden Mob in seiner Lächerlichkeit darzustellen, holt zu diesem Zweck den Lehrstuhlphilosophen mit greiser Glatze und klobiger Brille heraus, der sich geschwollen ausdrückt und über etwas redet, wovon er offenbar keine Ahnung hat. Das muss sich auf die Neuentwicklung der Abseitsregel beziehen oder sowas. Wir haben hier in der Sache alles zusammen, was den kämpferischen Anti-Intellektualismus oder das gesunde Volksempfinden ausmacht. Das verschwurbelte Schwadronieren, der Hinweis auf den Lehrstuhl, also etwas, das von unseren Steuergeldern finanziert ist, Glatze, Brille, geschwollene Ausdrucksweise, die nicht Talkshow-kompatibel ist. Das ist ein Kompendium reaktionärer, sich auf das Argument demonstrativ nicht einlassender Vokabeln gegen Grübler, Miesmacher und Außenseiter. Das ist der Kern des Vorwurfs der Massenfeindlichkeit. Und das gibt Auskunft, wie die, ich zitiere ihn, populistischen Botschaften, die unsere einzige Waffe nunmehr sein sollen, aussehen müssen. Übrigens ordnet Baron auch noch an, Linke müssen sich von ihrem Bücherstudium abwenden. Das ist die Anweisung zur Verblödung verfasst von einem Buchautor, der diese despotische Botschaft erst im Schlusskapitel verkündet. Ich komme abschließend zur Tendenz der Verteidigung des Bestehenden und zur Sehnsucht nach einem Konsens der Demokraten zum Aufgehen in der sogenannten Zivilgesellschaft. Gerade auch in Kreisen, die sich selbst als radikale Linke verstehen, Mir läuft die Zeit ein bisschen aus dem Ruder, deswegen mache ich es nicht explizit an der Zustimmung oder Apologisierung der EU und an manchen schrecklichen Sachen, die nach Köln geschrieben wurden, sondern an zwei anderen Beispielen. Erstens, der Aufruf Aufstehen gegen Rassismus enthält einige richtige Aussagen über die AfD. Er ist von zahlreichen Verbänden, von Gewerkschaftsgliederungen, von der kompletten Spitze der Grünen, von der Partei Die Linke, von ziemlich hochrangigen Sozialdemokraten im Ministeramt, Fraktion und Partei, sowie von der interventionistischen Linken und der Berliner Sektion des Umganze-Bündnis TOP unterzeichnet. Wir haben es hier mit einer Reproduktion der Lichterketten der frühen 90er Jahre zu tun, die sich damals gegen die rassistischen Pogrome und Morde wandten und sich zugleich geradezu dogmatisch darauf festgelegt hatten, dass die seinerzeitige Abschaffung des Asylrechts kein Gegenstand ihrer Umzüge sein durften. Der Umgang bedeutete das implizit, mit den Flüchtlingen sollte allein Aufgabe des staatlichen Gewaltmonopolisten sein. Auch der aktuelle Aufruf ist davon geprägt, was er nicht enthalten darf. Nämlich alle Schrecknisse, etwa der diversen Asylpakete, alle Maßnahmen und internationalen Abkommen zur Wiederherstellung der Festung Europa. Exemplarisch sagt die Abgeordnete der Linkspartei Christine Buchholz, Differenzen in der Flüchtlingspolitik sollen nicht darüber entscheiden, ob wir gemeinsam gegen rechts demonstrieren oder nicht. Euch zuliebe habe ich sogar die Junge Welt gelesen. Nun verantwortet allerdings die Staatspolitik gegenwärtig ungleich größeres Leid und ungleich mehr Todesopfer, denn die Ertrinkenden im Mittelmeer sind ebenso Opfer von Staatspolitik wie jene, die abgeschoben werden und daran zugrunde gehen oder zugrunde gehen werden. Ich finde es absolut falsch, so einen Aufruf zu unterschreiben, weil er etwas zerstört. Bei jenen radikalen Linken, die es besser wissen oder besser wissen könnten. Und ich frage mich, welchen Lohn versprechen sie sich für den Preis, den sie zahlen? Ein Zitat. Es geht der interventionistischen Linken durchaus darum, um Mehrheiten zu ringen, lese ich. Und genau dieser Anspruch sei die entscheidende Abgrenzung zur radikalen Linken der 90er Jahre, der Massenverachtung attestiert werden muss. Und dann das Ganze noch einmal zur Parole gebündelt. Es geht darum, mehrheitsfähig zu werden. Ich komme auf das Gift dieses Anspruchs später noch einmal zurück und stelle an dieser Stelle nur fest, dass das nur gigantisch anmutende Bündnis bei seiner bundesweiten Demonstration eine Teilnehmerzahl von mickrigen 4.000 erreichte, was der AK, also das Sprachrohr der interventionistischen Linken, so kommentierte. Für ein Bündnis mit dieser anvisierten gesellschaftlichen Breite eine fast schon beschämende Zahl. Die inhaltliche Zahnlosigkeit hat also nicht mal was gebracht. Dafür nach Gründen zu suchen, ganz ernsthaft, mit einem realistischen Blick auf das, was Zivilgesellschaft genannt wird, was Massen sind und die eigenen Kräfte betrifft, ist allerdings unter dem Postulat des Mehrheitsfähigseinwollen verbaut. Mein zweites Beispiel, für heute nur mein letztes auch. Das geht einen Umweg über Österreich, der dann aber doch nach Deutschland führen wird. Der Präsidentschaftskandidat Van der Bellen behauptet, der Autor der Jungle World, ich dachte, wenn schon was gegen die Tobbys, dann auch Jungle World einverblenden. Behauptet, der Autor der Jungle World sei der Repräsentant der Zivilgesellschaft und diese sei ein ganz schön aufregender, bunter Haufen, der so charakterisiert wird. Zitat. Linksalternative fanden sich neben der katholischen Frauenbewegung wieder, altgediente Gewerkschafter neben einer feministischen Satirikertruppe, renommierte Schriftsteller neben jungen Wilden wie Stefanie Sargnagel und Industrielle neben Kommunisten. Boah, das ist Volksfront geil. Was, fragt man sich, eint diese politisch und sozial doch ziemlich disparate Gemeinschaft und fragt es den Autor und erfährt? Wenngleich knapp haben die Optimisten gewonnen. Diejenigen, die sich den wandelnden ökonomischen Verhältnissen anpassen können oder diese wenigstens nicht fürchten. Gut, denke ich, Optimist, das bin ich nun wirklich nicht. Die Doktrin des Positive Thinking halte ich für tyrannisch. Anpassung ist irgendwie auch nicht meine Stärke, also dann gehöre ich da nicht zu. Da belehrt mich der Autor nun ganz auf abgeklärten Realismus umsteigen, schon über weitere Eigenschaften dieses Milieus und schreibt, Van der Bellen ist der Kandidat derjenige, die mit den Verhältnissen ihren Frieden gemacht haben. Die seltsame Kommunisten und junge Wilde und Linksalternative sind das, denke ich, noch so. Aber dann überrollt mich dieser abgeklärte Realismus regelrecht. Auch Van der Bellen an der Staatsspitze, schreibt der Autor, werden Flüchtlinge weiterhin um 5 Uhr morgens von der Polizei in Abschiebegefängnisse verschleppt, werden andere Flüchtlinge weiterhin zu Tausenden im Mittelmeer ertrinken, wird man die im Produktionsprozess überflüssig gewordenen weiterhin demütigen. Und hat das irgendeine Bedeutung? Die Tat geht weiter. Aber es wurde wenigstens ein Kandidat österreichischer Bundespräsident, der das alles nicht auch noch forcieren will. Der also erlaube ich mir zu interpretieren, das gegenwärtige Maß an Demütigung, Abschiebung und Ertrinken für genau das Richtige hält. Außerdem spricht für die vom Autor behauptete Statik, dass nichts forciert werde, wenn nur in Österreich die Freiheitlichen nicht ans Ruder kämen, absolut gar nichts. Rund 3/4 der auf den damaligen großen Demos gegen den Aufstieg Haiders erhobenen Postulate sind heute von ÖVP und SPD als Staatspolitik erfüllt. Österreich hat sehr früh von Willkommenskultur auf Abschottung umgeschaltet, war zentral für die Schließung der Balkanroute, wie wir wissen, hat eine Obergrenze längst eingeführt und höre ich den Außenminister, dünkt mir, die Faschisten sind schon an der Macht. Die Sozialdemokraten koalieren im Burgenland mit den Rechtsradikalen, die ÖVP tut es in Oberösterreich und beide konkurrieren darum, jedenfalls mutmaßlich den Koalitionspartner der FPÖ nach den nächsten Wahlen geben darf. Österreichs Staatspolitik hat sich dramatisch nach rechts verschoben und es fehlt jedes Indiz, dass das aufhören wird. Und vor diesem, genau vor diesem Hintergrund hat Van der Bellen 2 zentrale Parolen plakatieren lassen. Erstens für unser vielgeliebtes Österreich, und zweitens für Österreichs Ansehen im Ausland. Der Autor, der heißt Bernhard Torsch, gibt eine in seiner Logik schlüssige und also auch Deutschland betreffende Generallinie aus. Er schreibt realpolitisch, es ist furchtbar, dass das Credo aller Anpassung wieder so einen Wohlklang erlangt. Er schreibt also realpolitisch, muss sich hinter Angela Merkel stellen. Wer weiß, dass die einzig realistische Alternative zu ihr diejenige ist, die den Zusatz für Deutschland im Namen trägt, die AfD. Noch nicht verrückt gewordene Linke haben also auch in Deutschland nur die Wahl, nämlich die Barbarisierung durch die Unterstützung der Kandidaten der bestehenden Verhältnisse zu bremsen. ist ja geheim, was man in der Kabine macht. Als könne die Barbarisierung nicht der demokratischen Politik innewohnen. Als seien all die praktischen und rhetorischen Übungen, die das Wahlvolk beschwichtigen und der Kanzlerin Wandel von der Wir schaffen das zur Abschiebekanzlerin verdeutlichen sollen, nicht zu beobachten. Ihr Schulterschluss mit Seehofer, den man übrigens in Bayern wählen müsste, um dem Anforderungsprofil eines nicht verrückt gewordenen Linken zu entsprechen. Das ist die Logik der abschüssigen Bahn. Vielleicht, und ich lasse ausnahmsweise einmal übertreibend meinen Sarkasmus freien Lauf und werde ungerecht, vielleicht ist nach dieser Logik demnächst auch Orban gegen die Nazis von Jobbik zu unterstützen. Aber im Ernst, in Deutschland ist auch jeden Tag zu beobachten, dass das Faschistoide aus der sogenannten etablierten Mitte Legitimation erfährt. So ein mehrseitiges, wohlwollendes, ihn als vielleicht kauzigen, aber doch auch belesenen rechten Intellektuellen, der nicht einmal den Holocaust leuchtend schilderndes Porträt, Riesenporträt von Götz Kubitschek im Spiegel, ist doch nur ein Mosaiksteinchen dieser Tendenz. Ich will ja nicht prognostisch, ich will mich ja prognostisch zurückhalten, aber für relativ wahrscheinlich halte ich schon, dass sich mittelfristig durchsetzen könnte, was Peter Radunski, also der Mann, der die Wahlkämpfe von Helmut Kohl geleitet hat und den ich tatsächlich für einen Vordenker halte, vorschlägt, mit der AfD sei, schreibt er, im parlamentarischen Prozess zusammenzuarbeiten. In absehbarer Zeit sollte die AfD nach Koalitionsbeteiligung gefragt werden. Gefordert sein Kraft, Mut und Weitsicht, um diesen Weg mit der AfD zu gehen. Vielleicht ist aber auch eine solche prognostische Spekulation ganz unwichtig. Ich sah nach den Terroranschlägen in Berlin so eine Sendung wie Hart, aber fair, und das erfordert noch mehr Überwindung für euch. Es ist kein AfDler anwesend und alle reden, als seien sie, als seien alle AfDler. Außer Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung, dem die Rolle des reumütigen und selbstkritischen Sünders zugewiesen wurde, weil er mal was gegen Videoüberwachung gesagt hatte und deswegen nunmehr sagen muss, keiner vertraue ab jetzt so bedingungslos der Polizei. Wie er. Kurzum, was der Chef der AfD hier im Berliner Abgeordnetenhaus sagte, das trifft einfach den Nagel auf den Kopf, als er sagt, ob CDU, CSU oder SPD, ob Sarah Wagenknecht oder Boris Palmer, sie alle bedienen sich großzügig bei der AfD. Und das, die nächste Barbarei, durchaus das fortbestehende Imperium der Zivilisation selbst sein kann, ist eine Feststellung, die Herbert Marcuse traf. Es wird mancher mit Blick aufs heutige Deutschland für übertrieben erachten, ich weiß. Aber als minimale Aufgabe möchte ich festhalten, dass jenen progressiven und von reaktionären Entwicklungen sich überrollt sehenden Menschen in anderen Ländern, die sich von Merkel und Deutschland erhoffen, dieses möge ein Wall oder ein Stabilitätsfaktor oder Stabilitätsanker gegen barbarische Tendenzen sein, widersprochen werden muss. Wo immer wir Gehör finden, müssen wir diese Fehldiagnose dementieren. Ich komme zu dem versprochenen Höhepunkt des Vortrags, Resümee und was tun. Der Begriff links bedeutet nichts mehr, schreibt Rainer Trampert. Das stimmt. Und neben der Tatsache, dass der Keynesianismus an die Stelle der Gesellschaftskritik im Alltagsbewusstsein getreten ist, die Sehnsucht nach dem ganz anderen durch die Verbesserung des Bestehenden ersetzt wurde, muss nun auch angenommen werden, dass ein völkischer Nationalismus jedenfalls mitprägen wird, was öffentlich als links wahrgenommen wird. Die Unlust oder Weigerung auszusprechen, dass eine Ordnung, die immer nur Sieger und Besiegte ermittelt, auch die unteren Schichten nicht nur mit Haut und Haaren beschlagnahmt, sondern nach ihrem Ebenbild erschafft. Dass also Herrschaft in die Menschen einwandert und sie entmenschlicht. Das waren ein paar kurze Zitate aus Adornos Reflexion zur Klassentheorie. Dies auszusprechen gilt als massenfeindlich. Deshalb ist das auf der Hand liegende Motiv meines Vortrags oberhalb seiner möglichen Fehler und Unzulänglichkeiten, dass er kein Erfolgsversprechen enthält, außerdem vielleicht aus einer winzigen Minderheit eine etwas größere gesellschaftliche Minderheit zu machen. Ich stelle also gegenüber den wirklich großen Entwicklungen, und zwar tue ich das ganz unfreiwillig und ganz und gar nicht, weil ich eine schöne Seele oder ein Liebhaber heroischer Posen wäre, meine und meines Lagers Wirkohnmächtigkeit fest. Und ich gebe zu, dass mich Autoren, die ich für klug halte, von denen ich lerne und abschreibe, gegen sich aufbringen, wenn sie sich in der Pflicht sehen, zum Abschluss ihrer lesenswerten Arbeiten noch eine mutmachende Passage einbauen zu müssen. Georg Seslen etwa, wenn er am Schluss dieses wirklich lesenswerten Buches, das Hass und Hoffnung heißt, all sein analytisches und schriftstellerisches Können unterschreitend formuliert. So sieht sich die Zivilgesellschaft, ohne die es keine Demokratie geben kann, von allen Seiten, von innen wie außen bedroht. Vielleicht ist sie stärker als ihr Ruf. Jenen, die Grenzen und Augen schließen, ist entgegenzuhalten, dass die Zukunft offen ist. Und das ist so wunderbar. Das ist der Tanz der Zivilgesellschaft in Europa und darüber hinaus. Dieser Tanz der offenen Zukunft ist von vielen Seiten gefährdet, umso wichtiger ist er. Hier sind zu viele junge Leute, sonst würde ich sagen, das ist nicht Nicole, das sind die Bots. Die Feststellung von Wirkohnmächtigkeit bedeutet für mich keineswegs Abstinenz von Praxis, sondern Praxis im Bewusstsein, dass diese in konkreter historischer Situation mit Ringen um Hegemonie nichts zu tun hat, sondern Flaschenpostpraxis ist. Der Begriff der Flaschenpost, wie von der kritischen Theorie benutzt, bekennt ein, dass das, was man an der Gesellschaft kritisch begreift und womit man die Notwendigkeit ihrer Überwindung begründet, also Minimum der Nachweis, dass niemand auf der Welt hungern müsste, niemand unbehaust, niemand von elementaren Konsumgütern und medizinischer Versorgung abgeschnitten sein müsste, Maximum, die Möglichkeit enorm reduzierter Arbeitszeit oder einer ganz anderen menschengerechten Art des nicht der Effizienz gehorchenden, also produktiv unterlegenen Arbeitens. Dass also das keinen dem Kritiker bekannten Adressaten in der Gegenwart hat, oder wie man so sagt, kein revolutionäres Subjekt. Es impliziert zugleich, wie bei Flaschenpost üblich, die Hoffnung auf einen späteren, in der Gegenwart unbekannten Empfänger. Und ich will versuchen, meinen Begriff von Praxis, also von Praxis, die eingestandenermaßen über keine Strategie verfügt, mit einigen wenigen Zitaten aus Herbert Marcuses Eindimensionalen Menschen herzuleiten. Er schreibt: Die dialektische Theorie ist nicht widerlegt, aber sie kann kein Heilmittel bieten. Sie könne die geschichtlichen Möglichkeiten, ja Notwendigkeiten einer befriedeten Welt aufzeigen, aber nicht aufzeigen, wie es in vergangener Zeit möglich war, die Potenziale in der Gesellschaft, die nach ihrer Realisierung streben. Deshalb schreibt er, spricht aus theoretischen wie empirischen Gründen der dialektische Begriff seine Hoffnungslosigkeit aus. Denn ohne diese materielle Gewalt der praktischen Rebellion bleibt auch das geschärfteste Bewusstsein ohnmächtig. Und der Schluss der mir unpraktisch praktische Anweisung zu enthalten scheint, lautet: Die kritische Theorie der Gesellschaft besitzt keine Begriffe, die die Kluft zwischen dem Gegenwärtigen und dem Zukünftigen überbrücken könnten. Indem sie nichts verspricht und keinen Erfolg zeigt, bleibt sie negativ. Damit will sie jenen die Treue halten, die ohne Hoffnung ihr Leben der großen Weigerung hingegeben haben und hingeben. Zu Beginn der faschistischen Ära schrieb Walter Benjamin: Nur um der hoffnungslosen Willen ist uns die Hoffnung gegeben. Ich dachte, ich komme jetzt mal mit so einem knallenden Mutmacher hier rüber. Nur um der hoffnungslosen Willen ist uns die Hoffnung gegeben. Und ich frage, wer sind die Repräsentanten der großen Weigerung und wer sind die Repräsentanten der Hoffnungslosigkeit? Und als erstes denke ich an jene linken, progressiven, modernen, wie immer wir sie nennen wollen, die machtlos, macht- und schuldlos eingeklemmt sind, wo das Falsche gegen das Falsche kämpft. Etwa die meinetwegen sehr kleine Gruppe, sagen wir in Ägypten, die nichts falsch gemacht hat, aber nichts zu bestellen hat, die sich kaum rühren kann, die der Verfolgung und der Repression ausgesetzt ist, wo die einzig wirkmächtige Schlacht zwischen Militärdiktatur und Muslimbrüdern tobt. Ähnliche Konstellation gilt für ganz viele Ecken der Welt mit ihnen. Und wenn irgend möglich auch praktisch verbunden zu sein und sie niemals nach der Schuld ihrer Marginalität oder Wirkohnmächtigkeit fragen, scheint mir zentral. Zweitens, und hierbei handelt es sich nicht um Repräsentanten der großen Weigerung, sondern lediglich um Repräsentanten der Hoffnungslosigkeit, das sind die Flüchtlinge. Nichts ist isolierter, aussichtsloser, marginaler, als den Wunsch zu äußern, 2017 möge ein Jahr sein, in dem es noch einmal 1 Million nach Deutschland schaffen. Oft ist etwas in diese Richtung auszudrücken, tatsächlich nur symbolische Geste, die ich als symbolische Geste oder als praktische Flaschenpost ausdrücklich verteidige. Wenn die bayerische Antifa und Antira ein Sommercamp in einer mittelgroßen Stadt mit zentralen Flüchtlings- und Abschiebeknast veranstaltet, dann erlebt sie, dass es praktisch keinen Kontakt mit der örtlichen Bevölkerung gibt, die die Rollläden runterlässt und die Ruhestörung missbilligt. Dadurch, meine ich, fällt auf die Aktion kein Makel, weil sie ein Merkposten ist oder eine praktische Flaschenpost. Und den gleichen Posten markieren jene, die sagen, wir in Thüringen mit seinem linken Landesvater gegen die Abschiebung Richtung Westbalkan protestieren, auch wenn sie wenige und sehr weitgehend isoliert sind, sind sie wertvoll. Drittens würde ich sagen, praktisches Handeln ist immer möglich. Ist immer möglich im Sinne von Rettung Einzelner. Und es ist doch völlig klar, Wirkohnmächtigkeit ist nicht so leicht zu verkraften. Ich sage das als jemand, damit das nur klar ist, der wirklich nicht gramgebeugt und als träge ich die Last der Weltkugel durch die Gegend. Ich muss an dieser Stelle nochmal die wenigen, die mich nicht persönlich kennen, sagen, privat bin ich unheimlich witzig. Kommunikativ. Also man könnte fast sagen, Stimmungskanone. Also ich bin überzeugt, dass das jüdische Wort nach dem, was einen Menschen rette, die Menschheit rettet, ganz und gar zutreffend ist. Und wenn überwältigende Mehrheit einverstanden sind, dass in gewaltiger Aktion nun zu überprüfen sei, welche Flüchtlinge sich hier mit falschen Identitäten aufhalten und deshalb auf die Liste der Abzuschiebenden in diese absurderweise sichere Herkunftsländer genannten Höllen gesetzt gehören, dann sind, wie wenige es auch geben mag, Passfälscher, falsche Identitätsbesorger, falsche Atteste, Aussteller, progressive Fluchthelfer, illegalen Zugang zur medizinischen Versorgung ermöglicher, Menschenverstecker zu ehren. Niemand möge sich durch diese Feststellung in irgendeiner Weise moralisch erpresst fühlen oder sowas zu Mut oder Tollkühnheit, die ihm oder ihr nicht entspricht. Das ist nicht mein Anliegen. Schon Spenden in diese Richtung drückt ja eine Haltung aus. Politisch gesprochen schiele ich nicht nach Mehrheit, weil ich das für absurd halte. Politisch gesprochen wünsche ich mir ein provisorisches Bündnis zwischen Gesellschaftskritik und konsequentem Humanismus. Nein, das ist nicht alles. Ja, die soziale Frage ist wichtig. Nein, das ist nicht alles, aber ohne diesen Aspekt ist alles wertlos. Ansonsten gilt, was Herbert Marcuse, wie ihr wisst, als Inschrift auf seinen Grabstein verfügte: Weitermachen. Dankeschön.
Big business.